ARD.
Und deshalb finde ich immer, ist Podcast all das, was Social Media häufig nicht ist. Und deshalb freue ich mich jedes Mal auf diese Sitzung, weil man mal dicke Bretter bohren kann. Und weil ich selber merke, dass ich dadurch ein tieferes Verständnis für Dinge empfinde, als nur irgendein oberflächliches, schnelles Gefühl.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ganz herzlich willkommen. Ganz toll. Wir freuen uns, dass Sie alle wieder dabei sind bei unserer neuen Folge von Bleib Mensch, die Sie natürlich auch wieder in der ARD Audiothek hören können. Eine Bitte, abonnieren Sie uns doch da auch ganz gerne, weil dann gehören Sie zur Familie und verpassen auch nichts mehr. So wie diese heutige Folge, die eine ziemlich besondere ist, weil wir eigentlich was ganz anderes geplant hatten. Also wir hatten uns auf ein Thema vorbereitet, ich würde es mal so nennen, Zuversicht statt Suhlen in Untergangsstimmung, was besonders auch den Standort Deutschland betrifft. Aber dann ist so einiges dazwischen gekommen. Ich war erst krank, dann war Petra krank, beziehungsweise ist krank. Liebe Petra, gute Besserung. Deshalb ist Petra heute nicht dabei. Und dann haben wir uns gedacht, was machen wir denn jetzt? Wir wollen ja eine neue Folge haben, denn wir sind ja auch ein bisschen spät dran, falls Sie gewartet haben. Normalerweise sind wir immer mittwochs vormittags schon online abzuhören. Diese Verspätung hat sich halt dadurch ergeben, weil wir uns nochmal neu sortieren mussten. Und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber. Ich sage Ihnen auch gleich, wer mir gegenüber sitzt, weil wir dachten, machen wir doch das Beste aus der Situation und gehen in die Offensive und nutzen jetzt mal diese Situation, um heute eine ganz besondere Folge aufzuzeichnen, in der wir hinter die Kulissen blicken. Von Bleib Mensch und in der wir mal beschreiben, was wir hier tun, warum wir es tun, wie wir auf unsere Themen kommen, uns Gedanken machen über die Rolle des Journalismus insgesamt und aber auch auf einige Hauptvorwürfe eingehen an Journalismus und auch am öffentlich-rechtlichen Journalismus. Und wir werden auch ein paar Fragen sicherlich beantworten von Ihnen und ein paar Kritiken von Ihnen beantworten können. Das alles haben wir heute vor, gemeinsam mit Martin Reckweg. Hallo, mein lieber Martin.
Hallo, Arne. Freue mich, dass ich mal bei dir Gast sein kann.
Ja, total, weil wir haben ja schon einfach seit Jahr und Tag miteinander zu tun, denn du bist sozusagen der geistige Vater dieses Podcasts. Wir machen das jetzt zusammen seit 4,5 Jahren. Vorläufer hieß ja noch Mensch Margot mit Margot Käßmann und danach haben wir weitergemacht mit Petra Bahr. Bleib Mensch. Es war deine Idee, diesen Podcast auf die Beine zu stellen.
Ja, ne? Also es begann so Ende 2019, die ersten Ideen dazu habe ich überlegt und dann wollten wir die großen Themen angehen, über die die Gesellschaft redet. Mhm. Und dann habe ich kurze Zeit für mich alleine überlegt, wer passt denn dazu? Und rate mal, auf wen ich dabei sehr schnell gekommen bin. Also das war zum einen Margot Käßmann, das war klar. Und dann habe ich überlegt, wer passt denn von uns im NDR dazu? Und das hat, glaube ich, 3,5 Sekunden gedauert, bis ich auf dich gekommen bin.
Ach wirklich? Das ging so auf, weil es war so, als würdest du mich als Geburtshelfer dazu nehmen. Und ich habe mich damals so gefreut, weil ich dachte, boah, ich habe da Lust zu, auf das, was wir hier tun. Und deshalb wollen wir heute da mal gemeinsam drüber reden. Aber verrat uns nochmal, du bist lange Jahre schon beim NDR, seit wie vielen Jahren eigentlich?
Seit über 40 Jahren bin ich im Journalismus.
Du kennst diesen Laden.
Und im NDR habe ich gearbeitet als Reporter, als Moderator und als Redakteur. Mhm. Also für die, die das nicht wissen, Reporter ist klar, die sind draußen, holen die Inhalte rein. Moderatoren sind Menschen wie du, die das präsentieren und die Inhalte gut rüberbringen. Und Redakteure, Redakteurinnen sind die, die die Sendungen machen, die sie planen, verantworten, die Reihenfolge festlegen. Also eigentlich sagen, was kommt rein in unsere Sendung und die dafür verantwortlich sind.
Inwiefern hattest du Interesse, hat dich das gejuckt mit Podcast? Was würdest du sagen, ist an Podcast anders?
Also Podcast ist ja eigentlich eine alte Form. Als Hörspiel gab es sie schon lange im Radio und die drohte dann zu sterben oder ins Abseits zu gehen. Und irgendwann, Anfang der 2000er, dann vehementer ab Mitte 2015, dann begann das mit dem Podcast, dass Leute sich überlegt haben, Radiomenschen, die gesagt haben, vielleicht geht es mit dem Radio selber runter, aber das Hören wird nach wie vor eine Form bleiben, die überleben wird. Und der Vater der Podcasts, Ben Hammersley, hat gesagt, Audio ist alles. Radio wird vielleicht irgendwann weniger werden, aber Audio ist es alles. Der hat auch den Namen Podcast erfunden.
Also Radio insofern von linear, ich mache das Radio im Auto oder in der Küche an, das wird eher weggehen, aber die Leute würden über ihre Handys, deshalb auch der Name, ne, Podcast von iPod nehme ich mal an, oder?
Genau.
Ja. Werden über Handy weiter Dinge hören wollen und das machen wir, das finde ich auch so lustig, in einer ungefähren Dauer von 35, 40 Minuten. Hat sich auch so ergeben, habe ich mal gehört, weil das die durchschnittliche Fahrt eines New Yorker
U-Bahn-Nutzers ist. Ein Pendler brauchte ungefähr 35 Minuten und danach hat man sich dann ein bisschen gerichtet.
Ja.
Ich glaube, das sind auch so die Hörgewohnheiten der Menschen heute. Mir geht das selbst so, ein Podcast, der über eine Stunde geht, den schalte ich oft schon vorher ab und schaffe das nicht bis zum Ende.
Also das ist ja auch bei uns immer die Herausforderung, ne? Dass wir uns fragen, was für ein Thema machen wir und wie kriegen wir es so hin, dass es keine Längen hat.
Intensiv sein, aber gleichzeitig auch auf den Punkt und nicht zu viel drumherum reden.
Das ist schön formuliert. Ja, das ist immer das Ziel. Ich würde auch sagen, das gelingt gar nicht immer unbedingt notwendig, aber wenn es dann gelingt, dann ist es immer umso schöner. Und was ich so, deshalb bin ich so froh, dass du damals mich ins Boot geholt hast, was ich so liebe am Podcast, neben meiner tagesaktuellen Arbeit im Fernsehen und im Radio, ist, dass man Zeit hat für ein Thema, weil es tiefer geht. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, was man gerade bei all den Themen und Problemen in der Welt braucht. Die sind ja auch immer komplexer. Es ist immer weniger schwarz und weiß, sondern in den verschiedensten Grautönen. Und das braucht Zeit. Und deshalb finde ich immer, ist Podcast all das, was Social Media häufig nicht ist. Es ist wie so ein Gegenspieler dazu. Und deshalb freue ich mich jedes Mal auf diese Sitzung, weil man mal dicke Bretter bohren kann und weil ich selber merke, dass ich dadurch ein tieferes Verständnis für Dinge empfinde als nur irgendein oberflächliches, schnelles Gefühl, irgendein Impuls.
Für mich ist das immer so ein bisschen einerseits Bestätigung. Mhm. Ich bekomme das zu hören, was ich auch denke. Aber das alleine wäre nicht ausreichend, sondern der andere Aspekt sind die Herausforderungen, dass ich neue Sichtweisen bekomme, wenn ich früher Margot und jetzt Petra Bahr höre und dich dabei auch. Ich bekomme immer neue Aspekte, neue Ideen geliefert, wo ich denke, hey, so habe ich das noch gar nicht gesehen und gehört. Also das ist quasi eine ungeheure Bereicherung, die ich durch Podcast bekomme.
Genau das sage ich ja häufig auch, dass ich am Ende dann der Folge sage, Mensch Petra, danke, weil es dann echt nochmal eine neue Sichtweise war und irgendwie bereichernd war. Wir kriegen viele Mails oder manchmal Mails von Ihnen, wo dann gefragt wird, wie kommen wir eigentlich auf unsere Themen? Warum setzen wir die Themen, die wir setzen? Martin, wie würdest du das beantworten?
Ich glaube, wir machen das mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und fragen uns, was beschäftigt eigentlich die Menschen im Lande im Moment? Also die großen Themen, Politik, Klima, Wirtschaft und so weiter. Aber wir müssen es auch immer wieder schaffen, auf den Boden zurückzukommen, bodenständig zu sein.
In den Alltag meinst du damit?
Genau, was sind die Alltagsdinge, die die Menschen beschäftigen? Was ist wichtig für die Menschen in unserem Land, aber was ist auch wichtig für den einzelnen Menschen? Womit können wir vielleicht noch ein bisschen Orientierung geben?
Ich finde auch, Martin, das kannst du beurteilen. Du hast gerade gesagt, du bist 40 Jahre dabei. Seit 40 Jahren. Ja, ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei. Inwiefern würdest du sagen, hat sich das, was wir machen, verändert, der Journalismus?
Also Veränderung gab es immer, aber so radikal wie in den letzten 10, 15 Jahren bis heute, und so wird es weitergehen, hat sich das noch nie verändert. Also das spüren, glaube ich, alle Journalistinnen und Journalisten. Es hängt natürlich mit dem Aufkommen der sozialen Medien vor allem auch zusammen. Also Facebook seit 2006, glaube ich, Instagram kam 2010 dazu, dann TikTok. Also alle Menschen haben die Möglichkeit, selber Informationen ins Netz zu stellen und brauchen nicht mehr die Medien unbedingt dafür. Wir hatten früher so eine Art Monopol. Das ist weg.
Ich finde das auch, dass da so eine Verunsicherung dadurch zu spüren ist. Ich habe den Eindruck, also ich nenne es jetzt mal die goldenen Zeiten, die kenne ich gar nicht mehr so, aber ich habe schon den Eindruck, dass es früher so ein breitbeiniges Selbstverständnis gab. Von wegen, wir sind der Hauptplayer am Markt, wir sind wichtig und wir machen, was wir tun. Jetzt ist das dadurch, dass es diese Seitenkanäle gibt, an uns vorbei auch und wir auch kritisch hinterfragt werden, was ja grundsätzlich auch,
das ist auch gut,
total in Ordnung ja. ist. Vor dem Hintergrund, dass wir auch von Ihnen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ja auch bezahlt werden. Wir gehören ja Ihnen, wir gehören nicht der Bundesregierung, wir kriegen nicht von denen die Gelder, sondern durch Ihre Beiträge und sind Ihnen dagegenüber auch deshalb auch verpflichtet. Aber dieses kritisch Hinterfragen und Reflektieren, was wir tun, das hat, finde ich, in den letzten 5 bis 10 Jahren enorm zugenommen.
Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als uns damit zu befassen. Ich will aber noch einen Punkt sagen, was sich nicht geändert hat, das ist eigentlich das Handwerk, das journalistische Handwerk. Das habe ich von Anfang an gelernt und auch immer für mich so als Leitlinie beibehalten. Also gut recherchieren, mindestens 2 Quellen zu haben, Menschen zu befragen, Zitate, hast du das wirklich so gemeint, und Fakten zu beschaffen dazu und gut zu prüfen, die andere Seite mit einzubeziehen. Das ist nach wie vor gleich geblieben im Journalismus. Das aber gibt's im sozialen Netz nicht unbedingt so.
Genau, ich würde sagen, nicht nur noch die andere Seite, sondern sämtliche Seiten. Also fällt mir zum Beispiel ein, wenn wir einen Beitrag machen bei Hallo Niedersachsen, dann haben wir immer auch einen Ton der AfD zu einem Sachverhalt, der im Parlament oder so diskutiert wird. Natürlich auch, weil es eine demokratisch gewählte Fraktion im Landtag ist. Aber selbst wenn nicht, würden wir sie hören. Und das ist auch das, was ich gelernt habe. Da sind wir beim Handwerk. Alle Seiten beleuchten. Und ich finde, deshalb habe ich das gerade gefragt, Wandel des Journalismus. Das passt dann auch wieder, dass der Podcast doch wieder zurückkam, wenn du sagst, früher gab es das ähnlich schon, weil es für mich wirklich ein Kontrapunkt ist zu diesem schnellen, emotionalen, zugespitzten, meinetwegen in, wie war das bei Twitter, 160 Zeichen.
Sind jetzt mehr, aber trotzdem sehr kurze, verkürzte Form von.
Und auch kurze Aufmerksamkeitsspanne, also Tempo, Tempo, Tempo und das mit dem Podcast ist ja was anderes. Da will man ja ein Gegengewicht, finde ich, dazu schaffen. Und deshalb finde ich, hast du recht, dass die Grundprinzipien gleich geblieben sind und dass es aber darum geht, da umso mehr dran zu bleiben, dass wir, weil unser Auftrag ist Qualität. Unser Auftrag ist ja nicht, polarisierend zu sein, Emotionen zu schüren, Öl ins Feuer zu gießen. Unsere Aufgabe ist Qualität. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. Und wir freuen uns ja auch immer, von Ihnen dann Antworten zu kriegen oder Mails oder Kritiken. Ich lese mal eine vor, die uns erreicht hat nach unserer Folge über Leistungsbereitschaft. Da haben wir hier diskutiert, wo die Leistungsgesellschaft hin ist und wie man vielleicht den Begriff Leistung wieder neu und positiv formulieren kann, damit es wieder mehr vorangeht. Da hat uns ein Herr aus Hamburg geschrieben, und zwar, ich zitiere mal, diese Sendung hat wieder mal die Misere dieser Gesellschaft aufgezeigt. Es wurde wieder das woke, gutmenschliche Gehabe, an dem diese Gesellschaft vor allem im Westen infiziert ist, demonstriert. Also, ich habe das so verstanden, dass der Herr für mehr Leistung und konzentriertes Lernen an den Schulen plädiert, bemängelt da einen zu weichen Umgang und Schlendrian am Gymnasium und hat so den Vorwurf, dass wir es schleifen lassen, die Gesellschaft insgesamt in Watte packen und dass wir als öffentlich-rechtliche Medien daran auch mit tun. Solche Mails kriegen wir zum Beispiel. Das ist ja mal ein frontaler Angriff, harter Vorwurf. Mal abgesehen davon finde ich, dass wir genau das ja kritisch hinterfragt haben in der Folge, ja, ob wir wieder mehr Leistungsgedanken haben sollten. Aber ich glaube, die Antworten, die wir in dem Podcast gefunden haben, die haben dem Herrn nicht gefallen. Weil das hören wir in der Tat häufiger. Mhm. Ne?
Woke, ihr gutmenschlich. Seid zu linksgrün.
Genau.
Und zu wohlmeinend.
Ja.
Und nicht leistungsorientiert genug. Nehmt die andere Seite nicht wahr.
Ist das neu?
Also diese Einstellung hat es schon immer gegeben.
Linksgrün versifft ist ja immer dieses.
Die Vorwürfe von Seiten der Politik vor allem hat es immer gegeben. Entweder ihr seid zu links oder ihr seid zu rechts. Also beides hat es früher gegeben dann. Das kam aus der breiten Masse der Bevölkerung damals. Dann rede ich vor 20 Jahren über die Zeit. Aber noch nicht so gegeben. Diese Kritik jetzt von Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern, die ist in dieser Vehemenz, in dieser Masse, ist das ein neueres Phänomen, eine neuere Entwicklung und damit müssen wir umgehen.
Woher kommt das? Das ist ja interessant für mich. Das heißt, früher kam es aus der Politik eher, dass ihr kritisiert wurdet.
Genau.
Nach dem Motto, ey, redet oder ihr seid uns zu kritisch.
Ja. Und wenn das von beiden politischen Enden kam, dann wusste man, man liegt ungefähr richtig, wenn die Kritik von beiden Seiten kam. Dann.
Ach, und neu ist, dass das von den auch durch Social Media, dass es direkt an uns herangetragen wird. Ich kann es ja jetzt auch vorlesen.
Genau, der Ton ist schärfer geworden, dann bei dem Herrn ja auch so. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, sich mit den Menschen befasst, dann werden sie oft zugänglicher und man kann dann diskutieren.
Mhm. Ich sag mal so, ich kriege im Jahr vielleicht 100 Reaktionen und Mails über meine journalistische Arbeit. Und davon sind vielleicht 50 ist positiv. Mensch, das war wieder toll. Nee, wobei eher 30 positiv, eher 70 negativ, weil sich ja häufig eher die melden, die auch meckern. Ja. Ist aber auch völlig in Ordnung. Dazu ist das ja auch da und die Möglichkeit soll ja auch gegeben sein. Es fällt aber auf, dass von den Kritiken eben häufig das genannt wird. Und deshalb mache ich mir da so viel Gedanken drum. Mhm. Und deshalb mal meine Gedanken. Ich finde ja, diese Debatte tobt ja gerade überall, ne? Über die Eliten, die da oben und dann eben mit dem Vorwurf zu linksliberal. Das hat man übrigens jetzt gerade auch, wenn man mal andere Bereiche nimmt, an den Unis mal sogar erhoben, Daten genommen, also in der Professorenschaft, wie es da eigentlich aussieht. Da sind die meisten, zählen sich zur Mitte, 9% rechts von der Mitte, 30% links von der Mitte. Also da hast du es in Zahlen, in der Tat. Schauen wir mal politisch unsere Vertreter im Bundestag. Da habe ich auch nochmal geguckt, der aktuelle Bundestag. Da kommen SPD, Grüne und Linke auf 372 von 733 Sitzen. Und das sind da etwas mehr als 50%. Auch interessant. Aber ich glaube, der nächste Bundestag, der sehr wahrscheinlich in einem Jahr gewählt wird, da wird das anders aussehen.
Da verschiebt sich was.
Also wenn ich da mal überlege, dass Grüne gerade bei 10% sind, SPD bei 15, Linke raus, da haben wir noch 25% Linke, ein Viertel, das wäre auch schon mal echt ein großer Wandel. Und wenn ich jetzt zu uns gucke, öffentlich-rechtlich, der Vorwurf, also es gibt da keine wirklichen Zahlen, aber der Vorwurf steht im Raum. Und es gab mal, fand ich sehr interessant, eine Studie, Output 2 Jahre, was machen die Öffentlich-Rechtlichen, was machen die Privaten? Und da wurden keine Unterschiede.
Wenig Unterschiede.
Oder
wenig.
Fast keine. Ne?
Genau.
Ja. Das war überraschend, weil man ja gedacht hat, okay, die Privaten machen es anders, haben andere Interessen.
Ja.
Und das war ja eigentlich dann schon mal der Beweis, okay, es gibt keine Agenda, es gibt keine Vorgabe, es gibt keine Propaganda. Mir hat auch noch nie jemand erzählt, du zum Beispiel als mein Chefredakteur, Arne, wir sollten das aus dieser Richtung betrachten. Nein. Ist dir auch nie vorgekommen in all deinen Jahren?
In meiner ganzen Berufslaufbahn hat mir keiner von draußen vorgeschrieben, was ich zu tun und zu lassen habe. Natürlich habe ich immer Chefs gehabt, aber auch da habe ich eine politische Einflussnahme in der gesamten Zeit überhaupt nicht festgestellt. Von daher war der Befund, es hat ja Umfragen gegeben dazu, dass 20% sagen, ja, die werden von der Bundesregierung gelenkt und weitere 20% sagen, ja, ich kann mir das vorstellen. Also 40% der Bevölkerung können sich vorstellen, dass wir von der Bundesregierung, von der Politik gesteuert werden. Das war für mich ein erschütternder Befund. Da kann ich nur sagen, das ist für mich völlig gegenstandslos. Hat es nicht gegeben. Wir haben, deswegen komme ich darauf zurück, unser Handwerk gelernt. Und wer ein gutes Handwerk macht, der lässt sich von anderen dann auch nicht so reinfuschen von draußen.
Genau, absolut. Und dann denke ich aber noch weiter und denke, okay, was ist trotzdem dran an diesen, oder ist etwas dran an diesen Vorwürfen? Wie lässt sich diese Wahrnehmung erklären? Und ich mache mir da seit Jahren Gedanken drüber. Und hier kommen jetzt mal so ein paar so Ideen, die ich dazu habe. Das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Das gibt keine Studien dazu. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Denn es fängt ja immer an, es gibt ja nicht die Medien, so wie es nicht die Landwirte gibt, so wie es nicht die Ärztinnen gibt. Wir sind alles Menschen hier. Einzelne Menschen, die jeden Tag hier zur Arbeit kommen. Und ich hatte den Gedanken, dass es vielleicht daran liegt, was ist Aufgabe von Journalismus? Wir sollen kritisch sein, wir sollen den Mächtigen auf die Finger schauen. Wir sollen damit ja auch, finde ich, und jetzt kommt die Theorie, die ich entwerfe, damit für Veränderung sein im Sinne von Fortschritt. Gehst du bis dahin mit?
Mhm.
Damit meine ich nämlich auch, weil kritisch hinterfragen. Also wir sind ja jetzt ja nicht dafür angetreten zu sagen, alles ist wunderbar, so wie es jetzt ist, kann es ewig bleiben. Die in Amt und Würden sind, machen ihren Job wunderbar. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das bedeutet, dass wir ja eher immer so am System rütteln sollen.
Mhm.
Und ich glaube, das setzt sich eben ab und ist ein Unterschied vom, und da steckt es ja schon im Wort, vom Konservativen, Konservare, bewahren. Ich würde mal sagen, das konservative rechte Lager ist ja eher veränderungsscheu. Und ich glaube, das ist bin gespannt, was du gleich dazu sagst, dass häufig dann doch möglicherweise wir eher vom Schlag derer sind, die sagen, nee, wir wollen ja, dass was passiert, dass sich was verändert. Und deshalb zum Beispiel, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel noch, wo dann auch uns vorgeworfen wird, dass wir dann zu schnell einen Prozess auch vielleicht mittragen, ist zum Beispiel die grüne Transformation. Vor 3 Jahren hieß es ja, Deutschland kann sich komplett einmal neu erfinden und das wird eine Win-Win-Win-Sache. Ja, wir werden nur noch grüne Energie herstellen, es gibt neue, saubere, super coole Jobs und der Industrieort Deutschland erfindet sich gleich mit neu und es gibt gar keine Reibungsverluste.
Das haben wir vielleicht in den letzten Jahren verstärkt getan.
Am Anfang.
Aber selbstkritisch muss man auch sagen, wir haben dieses Thema jahrzehntelang vernachlässigt. Wir haben Wissenschaftsredaktionen eher abgebaut. Es gab ein paar Leuchtgestalten, die da vorangegangen sind beim Thema Klimaproblematik, will ich es jetzt mal einfach so beschönigend nennen. Mhm. Aber es war kein großes Thema. Also wir waren nicht immer Speerspitze. Mhm. Der gesellschaftlichen Entwicklung, das muss man auch sagen, sondern okay. Da auch eher konservativ dann. Aber du hast natürlich recht, dass wir eher sagen, wir wollen kritisch sein und gucken, was läuft da mit unseren Regierenden, läuft das gut oder nicht? Und wir sollen natürlich auch, das ist auch unser Ansatz, Skandale aufdecken. Und für die Öffentlichkeit transparent machen.
Und egal übrigens da von welcher Seite.
Von welcher politischen Seite her da. Ja. Und von daher sind wir natürlich in wir Journalisten, Medien in Autokratien und in Diktaturen sehr unbeliebt. Und die sorgen sehr schnell dafür, dass es dort keine missliebigen Stimmen gibt. Beispiele in Polen ist das der Fall gewesen früher. Mhm. Oder auch in Italien, als Berlusconi an der Macht war. Und Trump hat Ähnliches angekündigt für den Fall, dass er wiedergewählt wird.
Mhm. Und,
und solche Sehnsüchte gibt es in Deutschland auch. Da wollen wir uns mal nichts vormachen.
Ja. Naja, und was stimmt? Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, weshalb wir grundsätzlich eher für Pluralität sind, für Vielfalt. Steht ja auch übrigens in unserem Medienstaatsvertrag, das sollen wir sein. Minderheiten auch schützen oder Minderheiten zu Wort kommen lassen. Aber nochmal zurück zu dem Gedanken, dass Beispiel grüne Transformation, dass man jetzt, finde ich, auch merkt, an auch eher in der Tat, es gibt ja dann auch konservative Blätter, es gibt linksliberale Blätter, konservative Blätter haben zum Anfang an schon gesagt, das ist alles totaler Blödsinn, das wird nicht hinhauen, ihr macht da einen Riesenfehler, es ist eine Sackgasse. Und jetzt merkt man ja da auch in linksliberalen Blättern, nehmen wir mal die Zeit, die auch jetzt sagt, Mensch, also wenn man sich anguckt gerade Industriestandort Deutschland, das kann doch ganz schön schwierig werden und die Grünen haben sich da so ein bisschen auch vergaloppiert, also dann findet da ja schon auch eine kritische Betrachtung statt.
Der Vorwurf, abseits von dem zu sein, was die Menschen umtreibt, ich glaube, es landet bei der entscheidenden Frage, was macht den Menschen eigentlich Sorge bei uns im Land? Mhm. Und sind wir da dran mit unseren Themen, mit unserer Berücksichtigung solcher besorgten Stimmen auch. Und wenn wir da daneben liegen, dann verlieren die Leute Vertrauen und glauben uns nicht mehr so. Und diese Entwicklung, die gibt es ja. Also das Thema Klima war vor 5 Jahren ganz weit oben mit dem Fridays for Future. Ja. Aber da hatten wir auch noch nicht so viele andere Sorgen dann. Also inzwischen sind die Themen Sicherheit, Angst vor zu viel Migration und jetzt
wirtschaftlicher
Abstieg und vor allem das Thema Krieg ist ganz weit nach oben gerückt. Mhm. Und das beschäftigt natürlich alte wie junge Menschen. Und dann rückt so ein Thema wie Klima, was auch wirklich lebensbedrohend ist, sein kann für viele Menschen im Süden vor allem erstmal, aber es wird uns auch treffen. Dann rückt das weiter nach hinten in der Prioritätenliste. So sind wir Menschen, denken, wir setzen das weiter nach hinten.
Na, pass auf, und jetzt Prioritätenliste von uns, öffentlich-rechtlich, oder der Menschen, die sich Gedanken machen und wir wiederum greifen das auf.
Ja, und wenn wir diese Prioritätenliste nicht übereinstimmen, dann sagen die Menschen, die uns hören oder schauen, die machen nicht das, was mich umtreibt.
Ja, okay. Ah ja, guck mal, so hast du es ganz gut zusammengeführt. Ja, und das ist wiederum das, was wir hier beim Podcast ja eigentlich versuchen. Wir versuchen, die Sorgen aufzunehmen und dann 45 Minuten das Drehen und zu wenden, dieses Thema von hinten, von vorne, um danach konstruktiver vielleicht auf ein Thema zu schauen und nicht nur die Angst obsiegen zu lassen. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, absolut. Wir wollen am Ende vor allem ja auch Orientierung geben. Und ein bisschen, wenn ich hochgreife, auch Hilfe zum Leben, also Lebenshilfe, Rat anbieten. Ja, also das wäre für mich und auch ein wenig Trost, wenn man es denn fast religiös ausdrücken möchte, Trost anzubieten. Das wäre für mich so der Sinn unseres Podcasts. Neben dem, was du auch sagst, in die Tiefe gehen, Themen in vielen Facetten zu beleuchten.
Das passt ja insofern auch, warte mal, du hast doch eine schöne Mail bekommen, wo das eine Dame uns auch so bestätigt
hat. Ja, Ute Hansberg hat uns geschrieben auf die Folge Therapierte Nation. Die war vor wenigen Wochen, hatten wir dieses Thema da. Und sie sagt, es macht mir Freude, wenn ein Schauen nach neuen Schritten möglich wird. Also Menschen nicht stehen bleiben bei dem, was sie beschäftigt, sich immer im Kreis drehen, sondern sie sich einlassen auf neue Perspektiven. Und ich glaube, das bieten wir mit unserem Podcast.
Ja, insofern freut mich dann auch, sowas zu hören. Was macht er denn mit dir ganz persönlich, du als gestandener Journalist, der das schon alles sehr lange macht? Was macht dieser
Podcast
mit dir?
Also mein Anspruch an euch beide ist, überrascht zu werden, dass ihr mir was Neues anbietet. Und das macht ihr in jeder Folge. Und das ist ja was Rationales eher. Und das Emotionale ist, dass ich im Inneren berührt werde von dem, was ihr sagt und wie ihr das sagt, wie ihr auch ringt um Wahrheit, um Erkenntnis, um neues Wissen da. Das ist das, was mich besonders antriggert, um es neudeutsch zu sagen, dass es mich auch berührt. Und das ist eine gute Mischung, wenn Rationales und Emotionales zur Deckung kommen. Wir sind ja nicht cool.
Ne? Also, das darfst du doch so nicht sagen.
Ja. Damit schrecken wir alle unter 25-Jährigen jetzt natürlich voll ab.
Ja, tut mir auch leid, aber cool wollen wir nicht sein.
Cool das wollen kann wir man nicht sein. Wir sagen. Wollen aber sehr nahbar sein und nah bei den Menschen.
Ja, und du hast gerade gesagt, Ringen und Lebenshilfe. Und für mich ist es das in der Tat manchmal. Ich habe nämlich auch überlegt, was macht der mit mir und was unterscheidet unseren Podcast vielleicht
von... Was macht er denn mit dir, genau?
Von anderen. Also, ich habe da überlegt und mir bringt er in der Tat immer wieder die Erkenntnis, dass man jedes Thema auf der Oberfläche schnell fühlen kann, also eine Emotion hat man sehr schnell und eine Meinung haben, aber dass man es erst in der Tiefe wirklich versteht und dass, wenn man will, so der, man sagt ja im Englischen, der Unique Selling Point, also das
Alleinstellungsmerkmal in einem schönen, langen deutschen Hauptwort.
Sehr schön. Das Alleinstellungsmerkmal, ich finde, ist, dass Petra und ich aus unseren ursprünglichen Rollen auch immer keine Angst haben, da rauszufallen und nicht als Wissende von oben ex cathedra, wie man sagt, da reingeht, sondern als Suchende. Also genau, wir ringen um das, was man vielleicht Wahrheit nennen würde, anstatt vorzugeben, die zu kennen. Ich glaube, verlassen da manchmal auch sicheres Terrain und kriegen dann manchmal auch Feedback aus unseren Institutionen, die sagen, boah, ey, das könnt ihr doch eigentlich nicht so sagen, aber wir machen es trotzdem.
Und manchmal oder auch oft bleibt auch was offen am Ende, natürlich.
Ja.
Also eine fertige Lösung haben wir ja auch, ihr beide ja auch, nicht immer anzubieten. Aber das Wichtige finde ich auch noch ist, dass wir nach vorne gucken. Dass wir nicht beim Nörgeln, beim Benennen von Missständen stehen bleiben, sondern nach vorne gucken, wie kann man aus der Lage wieder rauskommen.
Da passt auch noch eine Mail, die wir bekommen haben von Gabriele Barth dazu. Da ging es um unsere Folge zu Generationenkonflikten. Die hat auch geschrieben, endlich mal eine Diskussion, die sich von den bisher dargebotenen und perspektivlosen Talkshows absetzt. Bravo. Ich hoffe, dass Ihr Podcast viele Hörer, Hörerinnen erreicht hat. Ich bin 71 Jahre alt, zeitweise besorgt und deprimiert und wütend, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und ich glaube, Frau Barth meint damit auch, dass die Art und Weise unserer Auseinandersetzung über ein Thema das Thema insgesamt eher nach vorne bringt, als auch da emotional polarisierend draufzuhauen, zu schimpfen, mit den immer gleichen Schablonen zu arbeiten, sondern so Wege aus dem Dschungel versuchen zu finden.
Und Henning Schotte, das passt auch dazu, hat uns Anfang September geschrieben und das ähnlich ausgedrückt. Für ihn war wichtig, dass auch neue Sichtweisen aufgezeigt wurden und das Thema sehr gut vertiefend beleuchtet wurde. Und am Ende schreibt er dann, mich hat die Folge wirklich zum Nachdenken angeregt.
Ach schön.
Also viel mehr können wir damit auch gar nicht wollen.
Ne? Ja, weil genauso ist es ja bei uns selber auch. Es regt mich auch zum Nachdenken, zum weiteren Nachdenken an. Es ist wie so ein gemeinsames Suchen.
Ja, ein gemeinsames Suchen. Es gab ja auch eine kritische nochmal. Herr Neuenkirchen hat uns geschrieben, dass bei der Folge Generationenkonflikte hat er am Abend einen Hals dick wie eine Laterne bekommen, dann der arme Mann. Und er beklagt, dass wir uns eine Generation rangezogen haben, die nichts kann. Nichts mit 3 Ausrufezeichen steht in seiner Mail drin.
Da ging es auch um Generationenkonflikte,
ja,
ne?
Das kann man ja alles so beklagen. Aber das ist das, was ich dann meinte und was wir meinten. Das ist so stehen bleiben beim Status quo. Nur das Negative zu sehen, keine Lösung zu suchen, nicht nach vorne zu gucken.
Ach so, verstehe. Dann lass uns mal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch vielleicht so einen gemeinsamen Ausblick wagen, weil du gerade gesagt hast, also eins sind wir sind nicht cool. Wie lange, Martin, wie lange wird es uns noch geben? Ich meine jetzt gar nicht diesen Podcast, sondern ich meine Radio, Fernsehen, öffentlich-rechtlich. Was? Also du machst das jetzt 40 Jahre. Ich hätte noch 20 Jahre, müsste ich das noch machen. Würde ich auch gerne noch.
Ja.
Was meinst du?
Ich glaube, solange wir es schaffen, unsere Demokratie so intakt zu halten, wie sie immer noch ist, solange wird es uns als öffentlich-rechtliches System, glaube ich, auch geben.
Ja?
Wenn wir eine Autokratie würden, dann würde ich überhaupt keine Gewähr mehr dafür einlegen.
Ach so, du meinst, weil wir als Beobachter und Hüter der Demokratie einfach systemrelevant sind, so würdest du
ja,
das sagen?
Ja, ob das jüngere Generationen auch so sehen, muss man mal abwarten. Die Akzeptanz wird geringer und wenn es uns nicht gelingt, junge Leute vom Sinn und Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu überzeugen, dann wird es natürlich auch schwieriger, auch die Legitimation von Beiträgen aus der ganzen Gesellschaft heraus dann. Also ich glaube, wir werden schrumpfen, viel weniger Programme machen.
Ja.
Radio, gibt es diese Diskussion jetzt endlich, sage ich, es gibt auch zu viel. So, es gibt weniger Fernsehprogramme und ob dann die Vielfalt darunter leidet, das muss man abwarten. Ich glaube, dass bei den Radioprogrammen eher nicht.
Ja. Doch. Also ich merke ja auch bei uns in der Belegschaft, es gibt ja auch die Bereitschaft durchaus schon, machen wir auch seit 5 Jahren mindestens, den Gürtel überall enger zu schnallen und
also wir haben ja die Freiheit,
effizienter mit den Mitteln umzugehen.
Wir haben ja die Freiheit, gut zu recherchieren. Wir haben die Möglichkeit, viel aus der Region, aus ganz Deutschland, aus allen Regionen zu berichten, dann Dokumentationen, Hintergrundberichte zu liefern. Wenn dafür die Mittel nicht mehr da sind, dann wird es eine Gesellschaft sein, die an Inhalten sehr verarmen wird.
Genau, das glaube ich auch. Und meine Hoffnung ist auch noch so ein bisschen, wenn man jetzt das Internet als Gegner sieht, als das Netz und auch Social Media hatten wir auch schon das Thema. Man spricht da von N-Shittification, ist das englische Wort dafür. Und zwar, dass einfach in dieser Internetwelt auch durch Bots, also Computer oder Roboter hergestellte Inhalte das Netz fluten, die einfach auf Deutsch Käse und Scheiße sind. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass es sich wieder so in die Richtung gibt, dass man Qualitätsinseln braucht, dass man sichere Anlaufstellen braucht, wo man weiß, okay, da gibt's Qualität, das ist meinetwegen hinter einer Paywall, wo man einfach für Inhalte bezahlen muss, oder eben der öffentlich-rechtliche, wo das ja auch schon bezahlt ist durch ihre Beiträge. Meine Hoffnung ist das manchmal. Und Dann haben wir noch das eine Thema künstliche Intelligenz, hatten wir auch schon mal hier, ne? Also da gibt's ja auch immer die Frage, okay, wird einfach irgendwann künstliche Intelligenz auch mal Petra und mich ersetzen? Und da habe ich, weißt du, was ich da mal gemacht habe? Es gibt doch dieses Programm ChatGPT. Mhm. Und da habe ich, da kannst du eingeben, du kannst da Fragen reinstellen, nach dem Motto, wie groß ist der Salzgehalt der Ozeane? Und dann kriegst du die, holt dieser Algorithmus aus dem Internet raus oder diese künstliche Intelligenz die Informationen dazu, die verfügbaren. Ich habe den mal beauftragt, eine Folge, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, eine Podcast-Folge über Thema XY mit Arne Torm Fuchs und Petra Bahr herzustellen. Und dann dauert das so eine Minute und immer mehr Zeilen.
Hat er den Text geliefert?
Der hat Fragen geliefert, Antworten geliefert, sich darauf bezogen auf das, was Petra Bahr bisher öffentlich geäußert hat, darüber, wie ich im Netz bisher aufgetaucht bin. Und ich habe das durchgelesen und dachte, ja, so kann man eine Folge machen. Ich hätte am Ende gedacht, doch vielleicht so eine 3-, vielleicht eine 4, weil es war nichts falsch drin, aber es war so an der Oberfläche. Es war nicht originell, es war nicht neu, es war nicht frisch, es war nicht suchend, es war nicht menschlich.
Es klingt wie, als ob es in der Broschüre stände.
Ja, genau.
Vielleicht so ein Allerweltstext dann. Ich weiß nicht, ob du auch verfolgt hast, was der Nobelpreisträger, einer der beiden für Physik, den er gerade bekommen hat, Geoffrey Hinton gesagt
ist
einer der Väter der künstlichen Intelligenz, der hat große Sorgen und warnt davor, weil er denkt, irgendwann wird es etwas geben, was intelligenter ist als der Mensch und dann können wir es nicht mehr kontrollieren.
Ja, das habe ich alles auch sehr, sehr spannend verfolgt. Diese Gefahr gibt es ja auch noch genau, aber noch kurz noch mal Gedanken von eben. Das war, glaube ich, das Hauptding, was mich gefesselt hat bei dieser Podcast-Folge, die die künstliche Intelligenz vorgestellt hat. Es war nicht kreativ. Es ging nicht nach vorne. Es wurde das, was bisher schon da war, nochmal hochgehoben und gegeneinander gestellt. Ne? Aber es war nicht
dieses, genau, was
den Weg aus dem Dschungel suchend nach vorne, sondern.
Ja. Und was der hinten sagt, ist ja, das wird sich ändern. Die KI wird so kreativ sein, dass du diesen Unterschied nicht mehr merkst. Sie ist klüger als du. Und damit, wenn sie klüger ist, ist sie auch kreativer als du und ich da. Und dann wird es gefährlich. Dann ersetzt sie Menschen natürlich.
Also wie lange gibt es uns noch?
Ja, ich glaube, uns wird schon noch lange geben. Die Hoffnungen in KI sind jetzt schon ein wenig abgekühlt bei den großen Playern in den USA und anderswo. Aber trotzdem wird es natürlich dafür sorgen, dass Arbeitsplätze wegfallen, andere es geben wird, auch im Journalismus übrigens. Ich glaube, dass es Nachrichtenredaktionen geben wird, die ihre Nachrichten von der KI schreiben lassen und sie dann hoffentlich noch kontrollieren, wenn sie gründlich und seriös genug sind.
Ja, wir werden sehen. Es ist ein spannender Prozess. Auf jeden Fall wird es uns noch so lange geben, solange sie uns unterstützen und solange sie uns auch weiterhin schreiben, auch gerne kritisch, um uns nach vorne zu bringen, dass wir uns hier auch nicht einfach ausruhen und betriebsblind werden. Deshalb vielleicht auch am Ende nochmal dieser Folge der Aufruf zu Themenvorschlägen. Wir haben sogar eine Mail schon bekommen von, wer war das nochmal? Wer hat uns da geschrieben? Dennis Bührens hat eine Mail geschrieben. Guten Tag, vielen Dank für Ihren Podcast. Ich habe noch ein paar Themenvorschläge. Zum Beispiel, was sagt er? Wie können Weltreligionen zusammenwachsen?
Oder was
das wäre auch was für Petra.
Oder was sind die vielversprechendsten Ansätze gegen den Klimawandel?
Stimmt Thema, auch,
das komplexes wir auch schon Thema.
Gemacht haben, genau.
Ja. Aber ich finde es gut, wenn sich unsere Hörerinnen Gedanken machen darüber, worüber wir noch reden könnten und was sie auch gerne hören würden.
Ja,
und da kann man sie nur ermuntern. Macht's weiter so.
Schreiben Sie uns an bleibmensch@ndr.de. Und Sie können diese Folge natürlich auch wieder hören in der ARD Audiothek. Und am Ende gibt es ja immer noch einen Tipp für einen anderen Podcast. Sehr gerne weise ich heute auf diesen Podcast hin von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die Bergfreundinnen. Ja, da kann man auch mal so ein bisschen andere, sich so ein bisschen berieseln lassen, was anderes hören. Nicht nur die schlimmen Nachrichten aus der Welt. Das ist ein wirklich schöner Podcast über das Leben in den Bergen von den Freundinnen Toni, Kadi und Kati. Und die Toni hat sich diesen Sommer in das Abenteuer ihres Lebens gestürzt. Eine Alpenüberquerung auf dem Pferd. Das sind 8 Tagen. Was sie da erlebt hat, das hören Sie nicht nur im Podcast, sondern das können Sie sich auch angucken in der ARD Mediathek. Freiheit im Sattel, Alpenüberquerung mit Pferd. heißt der Podcast bzw. der Film in der ARD Mediathek. Viel Vergnügen dabei und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier bei Ihrem hoffentlich Lieblingspodcast Bleib Mensch, den Sie natürlich auch in der ARD Audiothek abonnieren können. Dann sind wir jetzt, glaube ich, durch, oder?
Ja. Ja. Ich runde es ab auch mit guten Genesungswünschen an Petra. Damit hast du angefangen. Ich will damit schließen.
Ja, so machen wir es, liebe Petra. Und dann hören wir uns hier bald wieder. Und dann bin ich mal gespannt, welches Huhn wir dann rupfen werden gemeinsam mit Ihnen. Einen schönen Tag Ihnen allen noch und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Machen Sie es gut. Tschüss, Martin.
Tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts. Und Petra Bahr.